Erzähl das bloß nicht in der Schule. Das sagten die Eltern von Sabine Krei ihrer Tochter immer dann, wenn man in der Familie über den Großvater gesprochen hatte. Der Großvater von Sabine Krei war im Nachkriegsdeutschland ein prominenter Ganove, Diamanten-Eddy, so wurde er genannt. Er lebte in München-Gladbach und handelte mit geklauten Diamanten und Pelzen. Sabine Krei hat in der Schule nichts über ihren Großvater erzählt, aber jetzt hat sie es getan. Sie hat einen Roman geschrieben über das Leben von Diamanten-Eddy und so heißt der Roman auch. Sabine Krei ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Sie haben Ihren Großvater nie persönlich kennengelernt. Wie war das denn in Ihrer Familie? Wie wurde über Diamanten-Eddy, über Ihren Großvater gesprochen?
Meine Eltern haben darüber gesprochen, weniger mit Scham, auch nicht mit Nostalgie, aber ja, wobei vielleicht mein Vater fast mit ein bisschen Nostalgie, wie er dann eben mit seinem Vater unterwegs war und die ganzen anderen Gestalten getroffen hatte aus dem Nachtleben und auch aus dem kriminellen Milieu. Und wie er dann eben festgestellt hat, dass sein Vater Juwelendieb ist, dass er Tresore aufschweißt, anlässlich der Tatsache, dass er also angebrannte 100-Mark-Scheine bei sich trug. Das war für meinen Vater zunächst einmal spannend und dann aber mit dem Moment, wo ihm dämmerte, was das eigentlich bedeutet, dass der Vater also auch jederzeit ins Gefängnis könnte, wurde das zunehmend schwieriger für ihn. Und das ist natürlich auch ein Konflikt, der sich nie ganz hat lösen lassen.
Was war denn jetzt der entscheidende Impuls, das Leben Ihres Großvaters in einem Roman zu erzählen?
Also zum einen glaube ich, dass wenn man so ein bisschen den Abstand hat, also den Abstand auch einer Generation, also für meinen Vater war es sicherlich eher ein Stigma auch in der Schule, dass man gesagt hat, guck mal, das ist der Achim, dessen Vater ist ein Dieb. Für mich jetzt als Enkelin und als erwachsene Frau, die irgendwo auch ja ihren Platz im Leben hat, da habe ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand mich stigmatisieren würde. Da ist es eher so, dass die Leute das extrem amüsant finden. Das war also schon bevor ich das Buch geschrieben habe, in der Kneipe immer toll zu erzählen. Und ein Stück weit kam daraus auch der Anstoß. Ich habe es dann irgendwann mal erzählt und dann fragte jemand weiter. Und dann sage ich, ja, mehr weiß ich nicht. Ja, warum denn nicht? Und dann bin ich eben zurückgegangen, habe die Fragen gestellt. Im Grunde genommen, ja, dann gemerkt, dass das relativ schnell vorbei ist bei meinem Vater mit der Erinnerung. Der konnte einfach nicht mehr sagen. Dann habe ich mich entschieden, mich selbst auf die Suche zu machen, auch aus dem Wunsch heraus zu wissen, wer bin ich und wo komme ich her. Als ich dann auf den Punkt gestoßen bin, dass mein Großvater eben Zwangsarbeiter war, auch das wusste ich, aber ich wusste eben nicht, was das bedeutete, ein Zwangsarbeiter zu sein in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges. Und ich glaube, wenige Menschen wissen das bis heute. Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich muss hier nicht nur meine eigene Identitätssuche befriedigen, das habe ich jetzt, sondern ich möchte eigentlich auch den Menschen, also diesen mehr als 12 Millionen Menschen, die als Zwangsarbeiter in Deutschland gewesen sind, auch über dieses Buch eine Stimme verleihen.
In Ihrem Buch erzählen Sie das Leben von Stanislaw Eduard Krei, der mit 15 Jahren im Krieg seine Familie und seine polnische Heimat verliert, der als Zwangsarbeiter für die Deutschen arbeiten muss. Und Sie erzählen dann weiter das Leben von Diamanten-Eddy, einem prominenten Dieb, Ganoven im Nachkriegsdeutschland. Sind das zwei Leben?
Ja, aber eben ein Mensch. Ein Mensch und zwei Leben und deshalb auch diese Erzählform. Ich habe ja zwei Erzählstränge über Kreuz miteinander erzählt. Das heißt, die Geschichte beginnt 1971, springt dann nach 39 und geht dann wieder zurück in die 70er Jahre und so führt sich das fort. Und auf diese Art und Weise kann man eben auch permanent feststellen, was ist von dem jungen Eddy im alten Eddy und was ist auch sozusagen geblieben, natürlich an Trauma in dem Diamanten-Eddy, was der junge Edward Krei erlebt hat.
Das heißt, Sie sagten es, Sie wechseln da ständig die Zeitebenen und verknüpfen das miteinander. Die Geschichten von Diamanten-Eddy und das Schicksal von Stanislaw Eduard Krei, das geht dann auch zusammen, obwohl es auf den ersten Blick scheinbar gar nichts miteinander zu tun hat. Diamanten-Eddy scheint sein Vorleben komplett ausgeblendet zu haben, oder?
Ja und nein. Also ich glaube, man spürt sehr stark, wie er das aktiv versucht auszublenden, wenn man ihn da so in seinen Kneipen und so weiter verfolgt. Gleichzeitig kommen ja schon auch relativ früh in der Geschichte dann die Träume. Da kommen die Momente wie zum Schluss des ersten Kapitels, wo er doch einen Augenblick lang mal die Augen schließen muss, um eben doch Herr über diese Erinnerungen zu werden. Das ist etwas, was in ihm so schwelt, wo man sich auch, glaube ich, die Frage stellt, wann bricht das hervor?
Das bricht zum Ende des Buchs dann hervor, die Wahnwelten, die Gespenster der Vergangenheit, der Gestapo-Terror, all das kommt dann und bricht hervor und so endet Diamanten-Eddie dann auch tragisch.
Es endet tragisch und trotzdem glaube ich, oder ist auch für mich in meiner Recherche, hat schon sehr stark im Vordergrund gestanden, dass es ihm 40 Jahre lang gelungen ist, Akteur im eigenen Leben zu sein. Dass er eben nicht das Opfer geblieben ist, dass er nicht dabei geblieben ist, dass andere Menschen die Macht über ihn haben, sondern dass er sich seines Lebens sozusagen auch selbst ermächtigt hat. Sein Weg dafür war ein sehr außergewöhnlicher, aber ich glaube, dass es viele Menschen gegeben hat, die sein Schicksal geteilt haben, die mit ähnlich viel Energie aus dieser Situation heraus wirklich versucht haben, das eigene Leben noch mal herumzureißen.
Das heißt, diese mörderischen Leiden im Lager als Zwangsarbeiter haben ihn nicht zerstört. Diamanten-Eddie ist ein Mann, ein aktiver Mann, voll Lebenshunger, aber auch voll Empfindsamkeit, so wie Sie ihn schildern. Wie kommt es denn dazu, dass aus dem Stanislaw Edward Krey Diamanten-Eddie wird? Er hat ja jetzt heute, würde man sagen, keine besondere kriminelle Energie. Er ist immer ein sehr liebenswerter Mensch. Also er ist jetzt kein gemeiner Verbrecher, der aus Niedertracht und Eigennutz handelt.
Der Eigennutz ist für mich insofern schon vorhanden, als dass es eben um dieses seelische Überleben geht. Es geht darum, er möchte jemand sein, er möchte angesehen werden. Er steht 1945 als sogenannte Displaced Person auf der Straße. Er findet dann über den Schwarzmarkt Eingang in ein Geschäft von Handel und Tausch und bemerkt, in dem Moment, wo er etwas hat, ist er etwas und kann sich darstellen und kann eben vergessen auch, was man ihm gedemütigt hat.
Sie haben sich entschieden, das Leben Ihres Großvaters in Romanform zu erzählen. 700 Seiten, unglaublich spannend zu lesen. Was an Ihrem Roman ist erfunden? Was ist wirklich so passiert? Das fragt man sich natürlich, weil man weiß, es hat diesen Diamanten-Eddie auch gegeben. Sie spielen damit Realität und Fiktion. Wie sind Sie da vorgegangen? Was ist echt und was ist da erfunden?
Meine Vorgehensweise war die, ich habe erstmal ein halbes Jahr lang nur recherchiert. Also ich habe versucht, eben alles herauszufinden, was ich herausfinden konnte. Und dann habe ich mir ein bisschen das Leben meines Großvaters wie so ein Haus vorgestellt, wo es also verschiedene Räume gab, die es mit diesen Informationen, mit diesen Fakten zu möblieren galt. Das heißt also, nach meiner Recherche habe ich alles einmal eingeräumt und habe mich dann in die Räume gestellt. Und da, wo es mir karg vorkam, habe ich Geschichten dazu erfunden. Und manche Räume waren ganz leer, die musste ich komplett alleine füllen, von der Tapete bis zum Kerzenständer sozusagen.
Bis hierhin vielen Dank, Sabine Krey. Diamanten-Eddie, so heißt Ihr Roman über Ihren Großvater Eduard Krey, der als polnischer Zwangsarbeiter überlebte und nach dem Krieg ein prominenter Diamantenräuber war. Gleich sprechen wir mit der Enkelin von Diamanten-Eddie über ihre Recherche, wie sie da vorgegangen ist. Sie hat ihren Großvater nie getroffen. Wie hat sie jetzt sein Leben recherchiert? Dazu gleich mehr.
Danke.